Weltmarkt, der Podcast der deutschen Außenwirtschaft. Willkommen zu Weltmarkt, dem Podcast von Germany Trade and Invest, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundes. Mein Name ist Christian Bleken und diesmal fühlen wir der Exportnation Deutschland auf den Zahn. Eines ist klar, wir sind nicht mehr Exportweltmeister, ein Titel, den wir jahrzehntelang fest für uns verbucht hatten. Gut, da geht es uns wie im Fußball, der Titel ist auch schon etwas länger weg. Die Befunde sind eindeutig.
China hat Deutschland als Exportweltmeister entthront, nach langem Kopf-an-Kopf-Rennen.
Jahrzehntelang war eines sicher, der Titel als Exportweltmeister, der gehörte Deutschland. Doch das Blatt, das hat sich gewendet.
Seit 2009 ist China ununterbrochen ganz oben auf und Deutschland zusehends chancenlos.
Der Export aus Deutschland ist wesentlich das, was 8 Millionen Menschen in 100.000 Betrieben entstehen lassen. Das zu fördern, ist aller Ehren wert, denn darauf baut dieses Land auf.
Mittlerweile ist Deutschland im Export auf Platz 3 abgedrängt und liegt hinter den USA und China. China führt das Ranking der bedeutendsten Exportnationen an. Dass das Reich der Mitte nochmal eingeholt wird, glaubt niemand. Aber ist das wirklich so schlimm? Und wie steht es um die deutschen Schlüsselindustrien? Das diskutieren wir mit Jürgen Betzing aus der Pharmabranche. Er sieht die Deutschen im Bereich der Impfstoffe nach wie vor ziemlich weit vorne. Und mit Karl Heusgen, dem Präsidenten des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA. Pharma und Maschinenbau, das sind zwei der wichtigsten Exportbranchen neben, klar, der Automobilbranche und der Elektro- und Digitalindustrie. Zusammen stehen sie für 2/3 der deutschen Exporte insgesamt. Und so viel sei schon jetzt gesagt, der VDMA-Präsident gibt sich erstaunlich optimistisch und viel versöhnlicher als die, die in Talkshows immer nur sagen, wie schlimm alles ist. Zunächst ein kurzer Überblick. Zwar hat der weltweite Wettbewerb in den vergangenen 20 Jahren extrem zugenommen, aber der Anteil der deutschen Exporte ist praktisch konstant geblieben. Deutsche Ausfuhren machen immer noch 8% der weltweiten Exporte aus. Andere Länder wie die USA, Japan, Großbritannien, Kanada und auch Frankreich haben dagegen richtig Federn gelassen. Wir werfen zunächst einen Blick auf die Pharmaindustrie. Hier hat Deutschland erst in der Corona-Krise bewiesen, was für Spitzenleistungen möglich sind, wenn es ernst wird. BioNTech aus Mainz war das erste Unternehmen weltweit, das einen Impfstoff parat hatte. Es geht nach Dessau in Sachsen-Anhalt. Dort hat IDT Biologica den Hauptsitz. Das Unternehmen hat knapp 2000 Mitarbeiter. Es ist weltweit führend in der Auftragsentwicklung und der Fertigung von viralen Impfstoffen und produziert für die großen globalen Pharmakonzerne. Auch Vektoren für Immun- und Gentherapeutika stellt IDT Biologica her. Diese Vektoren dienen dazu, genetisches Material in Zellen zu schleusen. IDT Biologica ist der einzige eigenständige mittelständische Impfstoffproduzent in Europa. Neben seinen deutschen Standorten hat das Unternehmen einen Sitz in Rockville, Maryland in den USA in der Nähe von Washington DC. Wir sprechen mit Jürgen Betzing, dem CEO von IDT Biologica, und der gibt sich selbstbewusst.
IDT Biologica ist einerseits sehr stark im Bereich der Impfstoffe. Dort machen wir vor allen Dingen Impfstoffe, die für Tropenkrankheiten sind, also Dengue zum Beispiel, Ebola. Wir produzieren Produkte zur Krebsmedikation. Wir produzieren für den Weltmarkt und sind dementsprechend auf dem innovativen Bereich, also Biopharmazeutika, sehr vorne an der Front und können auch sehr gut erkennen oder sehen, wie der Markt sich entwickelt. Von den Top 12 Pharmafirmen sind über die Hälfte bei uns im Portfolio. Das bedeutet, wir liefern global. Also wir arbeiten sehr stark mit europäischen, aber auch mit US-amerikanischen, mit asiatischen Firmen zusammen. Und die haben ihre Produkte ja weltweit oder vermarkten sie weltweit.
Der studierte Apotheker ist auch optimistisch, was die Branche allgemein angeht.
Pharma ist für mich ein ganz wichtiger Wirtschaftssektor. Grundsätzlich ist es aber sicher so, dass Deutschland nach meiner Ansicht in den Bereichen immer noch eine sehr gute Position hat.
Die Vorprodukte kommen heute immer häufiger aus Asien. Wo setzt Deutschland also wirklich international Standards?
Also dieser Ausbau von biotechnologischen Verfahren, das bringt Innovationssprünge, das bringt, sagt man dann im Endeffekt, auch neue Arbeitsplätze, weil immer Innovationen in Deutschland stattfinden. Und man kann einfach auch sehen, dass die Pharmabranche nehmen wir zum Beispiel auch die Impfstoffbranche in Europa, extrem führend ist. 75% der Impfstoffe kommen aus Europa. Und ich denke, dass diese Innovationskraft, die wir dort zeigen in der Pharma, extrem wichtig ist für den Standort Deutschland. Und natürlich Arbeitgeber sind hochqualifizierte, überdurchschnittlich bezahlte Jobs, die in der Pharma entstehen.
Betzing sieht aber durchaus Probleme, denen Deutschland sich stellen muss.
Also sehr innovative Arzneiformen für zum Beispiel Krebstherapien, das doch sehr viel verlagert wird in andere Länder, wie zum Beispiel in den USA, wo stärkere Förderung stattfindet. Und im Endeffekt sehr viel im Bereich dieser Cell and Gene, also vor allen Dingen eben auch bei der Krebstherapie, dass da doch sehr starke wirtschaftliche Förderung stattfindet, mehr als jetzt zum Beispiel in Europa.
Auch andere Länder holen auf und das in Bereichen, in denen Deutschland immer führend war, zum Beispiel im biopharmazeutischen Bereich.
Dieser biopharmazeutische Sektor ist sicher eins der wichtigsten Punkte im Bereich der Pharmawelt. Und dann sieht man, dass eben verschiedene Länder wie auch Irland, Belgien im Bereich da sehr an Attraktivität gewonnen haben, um auch als Produktionsstandort zu dienen. Und der Wettbewerbsdruck, den wir merken in Deutschland, auch in diesen innovativen Bereich wie der biopharmazeutischen Produktion, dass da der Wettbewerbsdruck doch sehr, sehr stark zugenommen hat.
Und woher kommen die wichtigsten Wettbewerber?
Ja, Asien ist sicher sehr stark und China drängt sehr stark in die Märkte rein, vor allem auch in diesem biotechnologischen Sektor.
Und wie kann Deutschland dem aufstrebenden China die Stirn bieten?
Wir waren mal, glaube ich, ganz vorne bei den klinischen Prüfstudien in Europa. Wir haben am Boden verloren und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch diese Forschung, die wir benötigen, und das resultiert halt in klinischen Studien, dass die auch wieder vermehrt in Deutschland stattfinden und nicht im Endeffekt in anderen Ländern, weil diese Attraktivität des deutschen Standorts ist auch natürlich gekoppelt an Forschung, an diesen Wettbewerb, der auf diesem Gebiet dann herrscht.
Bei Forschung geht es immer auch um Geld, um Fördermittel. Und da sieht Betzing auf EU-Ebene eine gute Initiative.
Wir hatten ja dieses IPCEI, das ist das Important Project of Common European Interest, um die Wettbewerbsfähigkeit in Europa weiter voranzutreiben. Das sind so Dinge, wo Deutschland jetzt auch wieder eingestiegen ist. Nach meiner Ansicht zu spät, aber jetzt sind wir eingestiegen. Das sind so wirklich Konzepte, die wir benötigen, um europaweit uns auszurichten und um weiter Innovation zu fördern. Dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich glaube, dass wir unsere Innovationskraft, und die ist definitiv da in Deutschland, in Europa, aber auch speziell in Deutschland, auf den neuen Gebieten, wie eben schon mal gesagt, Cell- und Gene-Therapie, also neue Therapieformen für zum Beispiel Krebstherapien, sind wir einfach stark. Und diese Stärke, die wir haben, auch über Netzwerke, nehmen wir zum Beispiel das Fraunhofer-Institut, das ICI, das ist extrem stark und weltweit vorneweg. Diese Netzwerke dann zusammen mit Unternehmen wie IDT, wie wir oder auch mit anderen Unternehmen, die in diesen Netzwerken zu agieren, glaube ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir eben genau unsere Stärken bewusst sind, in diesen Netzwerken agieren und dementsprechend uns auch innovativ weiter fortbewegen. Dann brauchen wir keine Angst vor China zu haben. Natürlich ist die Konkurrenz da, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere eigenen Stärken nutzen und dementsprechend auch mit Förderungen, mit bewussten Innovationsschüben gut behaupten. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
So viel zur Pharmabranche. Gleich unterhalten wir uns mit VDMA-Präsident Heusgen. Er blickt ausgesprochen optimistisch in die Zukunft, trotz der harten Konkurrenz und der großen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Der Maschinenbau und die Industrie insgesamt sind gut aufgestellt.
Und deswegen plädiere ich auch immer dafür, bei uns in Deutschland mit dem Gebrauch des Wortes Krise sehr, sehr, sehr viel sparsamer zu sein. Wir haben eine herausfordernde Zeit vor uns. Wir haben eine schwierige wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben ganz sicher keine Krise in der produzierenden Industrie.
Aber vorher beschäftigen wir uns mit einem zentralen Thema für die gesamte deutsche Außenwirtschaft, dem freien Handel und wie er gefördert und geschützt werden kann. In unserer Rubrik Konkret und kompakt, was Sie für den Erfolg Ihres Außenhandels wissen sollten. Wer Waren exportiert oder importiert, absolviert einen Warenhürdenlauf. Die Hürden, das sind die Barrieren, die Länder errichten, um ihren Markt zu schützen oder um Einnahmen zu generieren. Zölle gehören dazu, sowie Im- und Exportbestimmungen. Vor allem, um staatliche Willkür oder Diskriminierung zu bekämpfen, wurde 1995 die Welthandelsorganisation WTO ins Leben gerufen.
Waren sollen zu einheitlichen und festen Regeln zwischen Ländern und über Kontinente hinweg gehandelt werden können. Weiteres erklärtes Ziel ist die Reduzierung oder der Abbau von Handelsbarrieren. So soll Unternehmen der Zugang zum globalen Markt erleichtert und der internationale Handel liberalisiert werden. In letzter Zeit stocken aber die multilateralen Verhandlungen der Welthandelsorganisation, weil diese nur im Konsensprinzip entscheiden kann. Keine einfache Aufgabe bei 164 Mitgliedern. Wesentlich einfacher und erfolgversprechender ist es da, Abkommen zwischen zwei oder mehreren Vertragsparteien zu schließen, also bilateral oder plurilateral. So kann man in Sachen Liberalisierung bedeutend weitergehen als die WTO. Beispiele sind das CETA-Abkommen mit Kanada oder das JEFTA mit Japan oder auch die neuen Abkommen mit Singapur und Vietnam. Verhandlungen finden momentan insbesondere mit Australien und Indien statt. Ein neuer Trend sind die Abkommen der Willigen, die sogenannten plurilateralen Abkommen. Hier bilden verschiedene Staaten Koalitionen und vereinbaren unter sich weitgehende Erleichterungen. Zum Beispiel verhandeln derzeit einige WTO-Mitglieder das plurilaterale Umweltgüterabkommen EGA. Ziel solcher Abkommen ist es nicht, die WTO bzw. deren Regeln zu unterlaufen oder zu ersetzen. Vielmehr sind sie individueller auf die teilnehmenden Staaten abgestimmt und gehen damit weiter als die Regelungen der Welthandelsorganisation. Allerdings bringen solche Abkommen auch Nachteile mit sich. Ihre Inhalte sind nicht an feste und einheitliche Regeln und Formulierungen gebunden. Inhaltlich können sie sich sehr voneinander unterscheiden, sodass sich hieraus ein gewisser regulatorischer Flickenteppich entwickeln kann. Aber zum Glück gibt es kompetente Unterstützung, zum Beispiel durch Informationsangebote von GTAI und bei den örtlichen Industrie- und Handelskammern. Auch mit unserem nächsten Gesprächspartner wird es gleich noch um Handelsabkommen und die Sorge vor protektionistischen Bestrebungen gehen. Wir hören jetzt vom VDMA-Präsidenten Karl Heusgen, was sich in einem der für Deutschland wichtigsten Industriezweige tut, dem Maschinen- und Anlagenbau. Es mag den einen oder anderen überraschen, aber die Maschinenbauer und ihr Verbandspräsident schauen optimistisch in die Zukunft.
Ich wüsste jetzt keinen strukturellen Anlass, um wirklich schwarz zu sehen. Die Deindustrialisierung kommt vermutlich nicht.
Eine gute Nachricht also in einer Zeit, in der Optimismus nicht weit verbreitet ist. Keine Angst also vor einem Konjunktureinbruch?
Es ist immer rauf und runter gegangen. Die Konjunkturzyklen gehören zum Business. Wir machen Investitionsgüter und die Investitionsneigung ist ein flüchtiges Gut. Also haben wir immer Höhen und Tiefen gesehen.
Kann man momentan von einer Krise sprechen?
Also wir werden im Maschinenbau dieses Jahr ja so auf bzw. knapp über Vorjahr liegen und das trotz all der politischen Ereignisse, die wir gesehen haben, läuft die produzierende Industrie erstaunlich stabil. Das ist eine resiliente Industrie. Also in Anbetracht der externen Risiken rechnen wir mit einem leichten Rückgang der Produktion um 2-3%. So, das ist natürlich, klingt nicht optimistisch. Wenn man jetzt aber weiß, dass zum Beispiel im Jahr der Finanzkrise 2009 die Maschinenproduktion um 25% nach unten gegangen ist und ich war damals schon hier für dieses Unternehmen verantwortlich und das war wirklich Krise. Das war Drama. Und das sehen wir im Augenblick nicht.
Das liegt auch daran, dass der Maschinenbau so vielfältig ist.
Bei uns im VDMA, wir unterscheiden allein schon 36 Teilbranchen, die könnte man jetzt wieder noch granularer ausdifferenzieren. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, eine für alle gültige Aussage zu treffen. Was man aber sagen kann, ist, durch diesen Nischencharakter verfügt der Maschinenbau in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, in Italien, in Frankreich, auch in der Schweiz zum Beispiel oder in Österreich, über so viele technologische Nischen, die von Herstellern außerhalb Europas gar nicht besetzt werden, dass allein die technologische Exportsituation nach wie vor gut ist. Und nachdem halt innerhalb der EU Deutschland schon mit großem Vorsprung vor der Nummer 2 Italien die stärkste Maschinenbaunation ist, ist natürlich auch die EU, wenn wir sie denn als Exportmarkt sehen wollen, ist ja eigentlich unser Binnenmarkt für Deutschland nach wie vor ein ausgezeichnetes Vertriebsgebiet.
Jetzt mal ganz konkret. Wovon sprechen wir, wenn es um deutsche Anlagen geht? Vielleicht mal ganz anschaulich.
Wir können ja mal ein paar Sachen nehmen, die so eigentlich jeder kennt. Also zum Beispiel Coca-Cola. Und wenn wir jetzt nach USA schauen, dann hat praktisch jede Bottling-Plant, wo Coca-Cola in Flaschen gefüllt wird, eine deutsche oder italienische Abfüllanlage stehen. Wir können noch ein bisschen in den USA bleiben. Hershey Chocolate Bars. Hershey Chocolate Bars laufen über Kakaopressen, die zum Großteil italienischer oder eben auch deutscher Herkunft sind. Und so könnte man das jetzt immer weiter deklinieren mit ganz, ganz vielen Konsumgütern, die wir kennen. Auch ein wunderschönes Beispiel. Also wer hat sich schon mal überlegt, wo kommt eigentlich der Teig her für die Millionen von McDonald's-Brötchen jeden Tag? Jeden Tag werden McDonald's-Brötchen gegessen und irgendwo muss in der Nacht der Teig herkommen. Und das geschieht auf automatisierten Teigknetanlagen. Und die beiden Marktführer für Teigknetmaschinen kommen aus Deutschland.
Gut, wir haben also Abfüllanlagen und Knetmaschinen. Aber wie sieht es dann aus bei den Zukunftstechnologien?
Wir können mal Richtung erneuerbare Energien schauen. Solare Großkraftwerke zum Beispiel, diese großen Turmkraftwerke, sie haben 200 Meter hohen Turm, da ist ein Receiver oben drauf und dann stehen da 8000 oder 10.000 Spiegel drumherum, die also den Sonnenstrahl oder die Sonnenstrahlen auf diesen Receiver fokussieren und da oben entstehen dann 600, 700 Grad, die über eine Turbine und einen Generator in Strom umgewandelt werden. So, diese Spiegel werden der Sonne nachgeführt und die Nachführung dieser Spiegel, hochpräzise Nachführung dieser Spiegel wird mit deutscher Antriebstechnik gemacht. Das größte Solarkraftwerk der Welt steht in der Atacama-Wüste in Chile. 10.000 Spiegel, alle mit bayerischer Antriebstechnik.
Die Bayern, die da am Werkeln sind, das ist übrigens Karl Heuskens eigenes Unternehmen. Die HAWE Hydraulik SE ist ein Familienunternehmen aus München mit über 2.600 Angestellten und gut 460 Millionen Euro Umsatz. Heusken leitet das Unternehmen nicht mehr selbst, ist aber dessen Aufsichtsratsvorsitzender und eben Präsident des VDMA. Er sieht deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer auch bei den Batterien für die Elektromobilität auf dem Vormarsch.
Also wenn wir die Batterie als wesentliche Antriebseinheit des Elektroautos sehen, dann haben wir hier tatsächlich zunächst mal einen Paradigmenwechsel, den wir in der Geschichte des Automobils noch nicht hatten. Solange das eine verbrennungsmotorische Geschichte war, war es immer so, dass die Technologieführer der Produktionsmittel waren deutsche Maschinenbauer. So, und wenn also jetzt jemand irgendwo auf diesem Planeten ein Motorenwerk gebaut hat, Nockenwellen, Zylinderblöcke, whatever, dann hat er diese Maschinen gebraucht. Einer der Gründe, warum China zum Beispiel auch auf Elektromobilität umgestiegen ist, ist, dass die Produktionstechnologie für die Batterien, dass da die Asiaten, insbesondere die Chinesen, aber auch die Südkoreaner und die Japaner, die führende Position haben. Das heißt, die Chinesen haben sich damit auch unabhängig gemacht von europäischen Produktionsmitteln. So, und das sind wir dabei umzudrehen. Mittlerweile kann man sagen, dass es auch in Europa integrierte Lösungen gibt, um eben Batterien entsprechend in der Großserie herzustellen. Und auch das wird eben von deutschen Maschinenbauern gemacht.
Heusken sieht das plötzlich wieder als offenes Rennen.
Hätten wir dieses Thema vor 12 oder vor 24 Monaten besprochen, dann hätten wir eine erdrückende asiatische Dominanz gesehen.
Trotzdem gibt er sich keinen Illusionen hin. Der Titel Exportweltmeister ist futsch. Unwiederbringlich?
Ja, denn wenn wir uns nicht zurückholen, das liegt allerdings am Gesetz der großen Zahl. Denn diejenigen, die den Exportweltmeister übernommen haben, die sind eben 1,4 Milliarden und wir sind 80 Millionen. Insgesamt hat natürlich China absolut gesehen eine Produktionspower und damit auch die Möglichkeiten, Stückzahlen auf den Weltmarkt zu bringen. Das werden wir nicht mehr überholen, allein schon eben aufgrund der Mengenverhältnisse. So, wenn wir aber in bestimmte Maschinenarten hineinschauen, einige davon habe ich jetzt schon genannt, dann ist Deutschland nach wie vor führend. Und ich sehe uns vor allem als Technologieführer. Und damit bleibt schon so eine Leitfunktion im Weltmarkt erhalten. Und das sichert uns auch Exportmärkte. Für uns interessant und aus meiner Sicht gut gemacht ist, dass die chinesische Industriepolitik immer erkannt hat, dass die Produktionsmittel selber, die Maschinen, die ich brauche, um Dinge zu produzieren, dass die für eine Volkswirtschaft eine ganz wesentliche Stütze sind. Und das ist in Amerika ganz anders. Wie gesagt, Coca-Cola ist es völlig wurscht, ob seine Apfelanlagen aus Deutschland oder Italien kommen. Es gibt keinen amerikanischen Hersteller für Apfelanlagen.
Der VDMA-Präsident benennt auch die Probleme. Zum einen die extrem hohen Energiekosten in Deutschland. Was ihn ebenfalls beunruhigt, die Spannungen zwischen China und Amerika.
Natürlich müssen wir sehen, dass das, was wir geopolitisch beobachten, insbesondere der Konflikt zwischen den USA und China, natürlich die Offenheit der Märkte, die Möglichkeiten eines freien Warenflusses sehr, sehr stark einengt. Und das ist natürlich für eine Industrie wie die unsere, die in ganz hohem Maße auf offene globale Märkte angewiesen ist, ein ganz, ganz großes Problem, dessen Lösung ich allerdings nicht kurzfristig sehe. Und vielleicht als Information dazu, der größte Exportmarkt außerhalb der EU für den deutschen Maschinenbau sind die USA. Der zweitgrößte ist China. Also diese beiden Märkte, die eben jetzt im Konflikt miteinander sind, sind für unsere Branche von enormer Bedeutung.
Und gibt es Lösungen für die Spannungen im Welthandel?
Wenn ich als großer Designer des Welthandels an die Arbeit gehen würde, dann würde ich natürlich versuchen, das multilateral im Sinne der WTO, wie sie ursprünglich mal war, zu organisieren. Da muss man Realist sein. Ich glaube, von dieser intensiven Form eines funktionierenden Multilateralismus müssen wir uns für eine ganze Weile verabschieden. So, und dann sind natürlich bilaterale Freihandelsverträge zwischen Wirtschaftsräumen die zweitbeste und damit derzeit die beste Lösung. Wir haben eben leider jetzt jahrelang Stillstand auf der Free Trade Agenda gesehen und das muss sich ganz, ganz schnell, ganz, ganz fest ändern.
Was sich auch ändern muss, ist die Einstellung in Deutschland. Davon ist Heusgen fest überzeugt.
Die erste stromerzeugende Windkraftanlage auf diesem Planeten ist von einem deutschen Unternehmen gebaut und entwickelt worden und jetzt macht die letzte Rotorblattfertigung dicht. Da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Sie heute mit den derzeitigen Genehmigungsverfahren für Schwertransporte praktisch kein Rotorblatt mehr durch Deutschland fahren können, weil es genehmigungstechnisch kaum mehr umsetzbar ist. Und wenn man jetzt noch weiß, dass Sie quasi bei jedem Windkraftanlagenprojekt fanatisierte Windkraftgegner, die ich gerne immer so ein bisschen von der Fanatisierung her mit Corona-Leugnern vergleiche, die jegliche technische Realität einfach abstreiten, das macht tatsächlich die Realisierung solcher Projekte in Deutschland schwierig und das macht mir Sorgen. Das ist kein Technologiethema, sondern es ist eine Frage der Bürokratie, der Genehmigungen, der Planungsverfahren einerseits und auch der fehlenden Technologiebegeisterung, der fehlenden Technologieoffenheit in manchen Teilen der Bevölkerung.
Probleme überall, könnte man meinen. Ist das der Anfang vom Ende des Maschinenbaus in Deutschland?
Der Maschinenbau ist die ermöglicher Industrie für Management des Klimawandels schlechthin. Es ist völlig egal, welchen Energieerzeugungspfad Sie wählen, ob Sie also Windkraftanlagen nehmen. Eine Windkraftanlage ist eine Maschine, übrigens mit sehr guten Hydraulikaggregaten aus Bayern mittendrin. Oder eben Solarenergie, aber auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die ökologisch und sicherheitsmäßig vertretbare Förderung fossiler Ressourcen, die wir noch lange Jahre brauchen werden, all das ist Maschinenbau. So, wenn wir jetzt Mobilitätspfade anschauen, Elektromobilität oder Wasserstoff oder Brennstoffzelle, all das ist Maschinenbau. Und deswegen glaube ich, dass wenn es uns gelingt, in Europa, aber auch in den anderen großen wirtschaftlichen Weltregionen, Technologien für das Management des Klimawandels zügig zu implementieren, dann werden wir in 5 Jahren einen deutlich stärkeren deutschen Maschinenbau erleben, als wir ihn heute sehen.
Das war der optimistische Blick des Maschinenbaus in die Zukunft. Wenn Sie mehr über die aktuelle Lage der Exportnation Deutschland und deren wichtigste Konkurrenten wissen wollen, empfehle ich Ihnen das GTAI-Themenspecial Exportanalyse Deutschland im internationalen Wettbewerb unter www.gtai.de/wettbewerb. Damit kommen wir zum Ende dieser Ausgabe von Weltmarkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihr Feedback, Ihre Anregungen und Fragen. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Wir sind gerne für Sie da, auch online unter www.gtai.de. In der nächsten Ausgabe nehmen wir Sie mit in die USA. Gerade erst liefen dort die Midterms und wir werden darüber sprechen, welche Bedeutung der Ausgang der Zwischenwahlen für deutsche Unternehmen hat und wie sich die aktuelle Krisen- und Wirtschaftspolitik von Joe Biden auf Ihr Geschäft auswirkt. Bis dahin.